Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Ja.
Ist ja kein Problem.
Geht doch. Ey, wach, ist irgendwie anders, ne?
Ja.
Mäuschen. Wie geht's dir?
Besser.
Ja, gestern war nicht so doll, ne?
Nee, gestern war Schrott.
Ja, gestern war
Kreislauf. Gestern war ein Tag zum Abhaken.
Kreislauf und Co.
Ja, ich hatte irgendwie Kreislauf. Ich hatte Rücken, ich hatte Kopf.
Ja, alles. Und da kam dann Schwester Titi. Mit allen möglichen Sachen und dann ging's, ne? Ja.
Vor allen Dingen hat er Blümchen mitgebracht.
Er hat wieder Blümchen mitgebracht. Er hat wieder. Irgendwann werde ich deswegen. Ich glaube, ich werde im Gefängnis landen.
Ja.
weil ich bringe immer die halbe Natur so abrupfiere.
Also ich glaube nicht, dass bei ein paar Stängeln Schafgrabe am Straßenrand oder wie das Zeug heißt.
Ja. Nein.
Sieht ganz schön aus.
Ja, sieht's auch.
Ja. Und halt beim Einkaufen hat er dann noch ein paar Lilien mitgebracht.
Hat er.
Lilien sind ja neben Pfingstrosen meine Lieblingsblumen.
So, und darum geht's.
Ne? Finde ich schön.
Mal gucken, was die andere mag und dann losgehen.
Ja.
So.
Guten Morgen, ihr Lieben.
Na, oh Gott. Sind wir
wie ist es denn heute?
Oh Gott, sind wir im Altersheim gelandet hier?
Ja.
Aber ich weiß, was ich aufmuntern kann.
Ich brauche jetzt mal einen Tee, Leute.
Ja, und dann gibt es dazu zum Tee heute Morgen.
Als Vorfrühstück.
Ein kleines, naja, ein Franzbrötchen.
Ja, und ich frage mich seit gestern, wieso die Dinger eigentlich Franzbrötchen heißen.
Weil Franz die gebacken hat für seine Liebste.
Mhm.
Und dann hat sie gesagt, oh, Franz, deine Brötchen sind...
Franzl! Ja, jetzt stelle ich mir nur die vor, die ganze Zeit, der hätte Maximilian oder irgendwas ganz Fürchterliches.
Dann wäre es Maximilian-Brötchen gewesen.
Ja, aber... Nein.
So.
Also ich glaube, da sind wir alle verrückt. Nach morgens den ersten Schluck, ne? So den ersten Schluck Tee oder den ersten Schluck Kaffee. Oh, wenn schon Kaffee durch die Wohnung zieht, dieser Duft. Oh, köstlich, ne?
Ich habe einen Unfall.
Ja, jetzt hast du mein Brötchen da hinten, hätte ich was gesagt. Und wie soll ich da rankommen?
Leute, wir kommen schon gleich zum Thema.
Ja, guck mal.
Wir laufen uns nur ein bisschen warm gerade.
Ne? Ja, und die ganzen Leute sind jetzt völlig frustriert. Die kommen einfach immer nicht zum Thema.
Nee, kommen sie nicht.
Fürchterlich.
Das war ja vor Jahren irgendwie mal eine Kritik, ne? Also das war alles ganz schön. Aber euer Gesabbel, das war eigentlich Kritik. Also dieses Vorgeplänkel, was wir jetzt gerade so machen, stundenlang. Und dann, dass wir mit vollem Mund gerne reden. Das geht gar nicht. Nein, geht auch nicht. Tut man auch nicht.
Mensch, seid froh, dass wir nicht machen, irgendwie Psychologen aus der Badeanstalt.
Seid froh, dass wir nicht machen.
Oh Gott. Das geht noch nicht.
Die Menschen hassen uns.
Ist ein richtig schicker Übergang.
Habe ich lange drüber nachgedacht. Willkommen.
Ja, und der ist wieder mit der Feinfühligkeit einer mittelprächtigen Laubsäge.
Und ich weiß nicht, wie ist es dir eigentlich gegangen? Also seitdem wir wissen, dass wir dieses Thema Hass machen wollen, kriege ich schlechte Laune. Ja,
gestern habe ich das gesagt. Ich hab so nachgelesen und so, und dann habe ich zu Tini so ganz sportlich gesagt, noch mehr Hass und ich kriege schlechte Laune.
So, ja, wirklich. Das ist auch so. Ist auch irgendwie
wenn man
schade,
sich damit erstmal beschäftigt, das ist ja echt widerlich. Ne?
Ja.
Aber es liegt auch irgendwie auf der Hand. Wir kamen irgendwie nicht drum rum und irgendwie quälen wir uns damit jetzt auch schon ein paar Tage mit diesem ganzen Quatsch. Und
dieser eine Typ, der da Menschen mit dem Messer malträtiert hat und am Polizisten wirklich ganz schwer verletzt hat. Aus Hass. Ne? Also so denke ich mal vermuten, wird ja auch vermutet, irgendein religiöser Hintergrund, also aus Hass. Überhaupt, ne, der Zusammenhang zwischen Religion und Hass. Leute, wie kann das angehen? Egal jetzt, ob Islam, Christentum, sonst wie was, ist mir wurscht. Also eine Religion, die Hass predigt und Leute aufruft, andere Menschen umzubringen.
Ja.
Und damit, nein, das ist kein, egal wie, darf keine Religion, kann keine Religion sein. Oder?
Im Prinzip nein. Aber auch du weißt es, auch die Deutschen waren da ganz vorne dabei.
Okay.
Und haben Kreuzzüge unternommen.
Ja.
Damit fing das mal, also ich meine,
um Jerusalem zu befreien.
Immer,
ne?
Ja, um Jerusalem zu befreien. Ja. Und der ist ja überall Jahrhunderte. Also wenn man sich als Psychologe ernsthaft mit Glaubensfragen und Glaubensrichtungen beschäftigt, dann merkt man, wie ähnlich sich eigentlich diese ganzen verschiedensten Glaubensrichtungen sind. Mhm. Insbesondere, weil jede Glaubensrichtung für sich beansprucht, die einzig wahre zu sein. Mhm. Und das macht sie per se schon mal gefährlich.
Mhm.
Es gibt Glaubensrichtungen, die so in sich selbst eine gewisse Friedfertigkeit haben, dass das dann weniger.
Ja.
Aber es gibt eben aggressive Formen, wo schon in der Schrift drin steht, dass andere ungläubig sind oder dass es irgendwelchen Menschen wird Schuld gegeben, wie Juden zum Beispiel, dass man angeblich, wie war das, irgendwen umgebracht hätte und ach, keine Ahnung.
Nicht irgendwen.
Ja, Jesus umgebracht. Das ist bloß alles in der Geschichte verwachsen. Kann man heute, 2000 Jahre später, noch etwas für bare Münze nehmen, wo wir nicht mal geschichtlich genau hundertprozentig wissen, wie das genau gelaufen ist.
Ja.
Unter völlig anderen Voraussetzungen.
Ja.
Und was soll das heute, nach unheimlich vielen Entwicklungen? Es ist historisch zum Beispiel völlig klar, nehmen wir mal die große Pest zum Beispiel. Die war so um 1350, also 1348 bis 1355, glaube ich. Und das ist so richtig die große Pest in Europa. Mhm. Richtig übel. Ganz, ganz schlimm.
Wie viele sind da umgekommen?
Oh, ich weiß es nicht, aber die Hälfte der Bevölkerung damals. Boah. Also richtig schlimm. Und da war das so, dass einige Herrscher sogar das unterstützt haben und haben gesagt, die Juden sind schuld dran, die haben die Brunnen vergiftet. Und dadurch ist das gekommen. Es kamen riesige Judenpogrome und so weiter. Und warum? Weil die Juden das Geld verliehen haben. Und die sahen eine große Chance, aus ihren Schulden rauszukommen, ohne dass sie es zurückzahlen mussten.
Wenn ich mich recht erinnere, war den Handel verboten.
Natürlich.
Ne?
Mhm. Es gab ein Konzil, Laterankonzil heißt das, 1215. 1215, da wurde einfach den Christen verboten, Geld zu verleihen.
Mhm.
Das war, also den Christen wurde verboten, Geld gegen Zins zu verleihen.
Mhm.
Also blieb den Juden da eigentlich eine Lücke übrig, um Geld zu verdienen, weil sie insbesondere auch nicht in die Zünfte durften. Also was sollten sie machen? Sie hatten nicht viele Möglichkeiten. Sie haben entweder Geld verdient, Handel getrieben, waren Kaufleute, machten sich selbstständig oder waren Dienstmägde irgendwo oder Dienstboten oder Knechte. Mehr Möglichkeiten hatten sie nicht. Sie konnten keinen Handwerker, sie konnten dies nicht, sie konnten das nicht. Also hat man sie in diese Rolle gesperrt und dadurch mussten sie dann bestimmte Aufgaben oder ihnen blieb nur das übrig. Also haben sich die Leute bei ihnen Geld geliehen. Mhm. Gleichzeitig hat man ihnen das aber dann wieder vorgeworfen als geldgierig und so weiter.
Ja.
Und das ist natürlich praktisch, wenn man immer ein Feindbild hat. Für alles.
Ganz
für alles, was man sich nicht erklären kann, hast du ein Feindbild.
Ja. Und das bis heute.
Ja.
Und aktuell natürlich selbstverständlich mit dem Konflikt zwischen Hamas und Israel. Ja, da prallen Feindbilder aufeinander und mit jeder Kugel, mit jeder Bombe, die jeweils andere Richtung trifft, werden wieder neue Feindbilder erzeugt und so wird es tradiert. Also mit jedem Kind, was seinen Vater in dem Krieg verloren hat, wird ein neuer Gegner geboren und wird wieder Hass gesät.
Und wie?
Und das ist schon eine Sache, wir gehen noch mehr auf die Psychologie dahinter ein, aber es gibt einen amerikanischen Psychologen, der leider mal wieder nicht mehr lebt, aber der bis heute so wichtig ist. Er heißt Lawrence Kohlberg. Und Lawrence Kohlberg hat sich mit Moral beschäftigt und hat eine Theorie der Moralentwicklung entwickelt. Und die erste Stufe, so sagt er, je nach Alter natürlich, also die erste Stufe ist das sogenannte präkonventionelle Niveau, könnt ihr gerade vergessen, aber dass ihr es gehört habt, erste Stufe, präkonventionelles Niveau. Und da geht es darum, da wird Moral auf der Grundlage von Gehorsam und Strafe entwickelt. Das heißt, moralische Urteile sind stark von Bestrafung geprägt. Also ein Kind wird praktisch dann Sachen moralisch nicht machen, weil es Angst vor Strafe hat. Nicht, weil es sich im Kopf sagt, oh, das darfst du nicht machen, ist unmoralisch, sondern es hat Angst vor Strafe. So. Und ihr könnt euch da schon vorstellen, dass ein Kind zum Beispiel Ausländer zeigen kann, weil es diese Haltung von seinen Eltern und okay. von anderen Personen gelernt hat und glaubt, dass diese Meinung richtig ist, um Zustimmung zu erhalten und um Bestrafung zu entgehen.
Genau, und dann übernimmt es natürlich auch die Argumentation, die es ja immer um sich herum hört.
Ganz genau.
Ja. Und überprüft gar nicht, ob das vielleicht gesellschaftlich richtig oder geschichtlich richtig.
Da hat er in dem Alter sowieso noch nicht. Ne? Also wir reden jetzt von wirklich ganz, ganz klein.
Und ja, dann auch später. Weil die sind ja dann drin, diese Überzeugung.
Ganz genau. Und dann kommt die nächste Stufe, jetzt wo ich schon mal dabei bin, mache ich das mal ein bisschen weiter. Das ist die Stufe 2, das Eigeninteresse. Das heißt, auf dieser Stufe wird moralisches Verhalten durch Eigeninteresse und aufs Bestreben nach Belohnung motiviert. Das heißt, fremdenfeindliche Einstellung kann entstehen, wenn jemand glaubt, dass Ausländer eine Bedrohung für die eigenen Ressourcen oder Möglichkeiten darstellen. Hm. Das, was du eben beschrieben hast. Das wäre dann so die zweite
oder
Stufe.
Oder zum Beispiel, wenn bei diesen militärischen Gruppen irgendwo paramilitärischen Gruppen in Amerika, die irgendwo im Wald wohnen, Reichsbürger, keine Ahnung, was immer man da so hat, Verschwörungstheoretiker, übernimmst du das und nimmst du dann als Jugendlicher die Knarre in die Hand und sagst, ich kämpfe jetzt gegen die, dann sagt Papa, wunderbar, toll, mein Fleisch und Blut.
So, ganz
und
genau.
Und fühlt sich natürlich gebauchpinselt und findest das, übernimmst diese Haltung dann auch womöglich.
Genau. Und auf diesem Niveau jetzt, also praktisch das zweite Niveau, da kommen auch so diese Sachen wie eine Ausländer, die nehmen uns ja die Arbeitsplätze weg, dieser ganze Quatsch. Das da ist auch so, ne? Da geht es um Eigeninteresse. Also ich schütze mich und meine Interessen und all das, mein Wohlstand, so schütze ich, indem ich mich abgrenze. Und dann eben alles, was vermeintlich in meinem Kopf und was mir beigebracht wurde, meine Zukunft, mein Wohlstand gefährdet, das wird abgelehnt und die hasse ich, diese Herrschaften.
Und das Schlimme ist bei dir so an der ganzen Geschichte, bleibt kein Platz für differenziertes Denken. Also, dass man sagt, ich finde das und das und das und das gut, die und die Einstellung teile ich. Da und da sehe ich Ähnlichkeiten, das und das lehne ich ab.
Ja.
Also beispielsweise freiheitliches Denken ist die Voraussetzung in unserer Demokratie, ist auch der Inhalt, das finde ich wunderbar. Aber Gewalttätigkeit und Hass lehne ich absolut ab. Das bleibt aber bei solchen Hassentwicklungen und solchen Menschen gegenüber, die solche Hasstiraden loslassen und auch so denken und auch schon so extrem irgendwo sind, bleibt man da ja irgendwo stecken. Ne? Und dann nützt mir das doch gar nichts, wenn ich weiß, wie der gepolt ist. Was soll ich dagegen machen?
Und dann kommt noch dazu, und das wäre jetzt noch die dritte Stufe, das ist immer das konventionelle Niveau, wenn denn diese Jugendlichen nachher in einer Clique aufwachsen und die Cliquen werden nun mal wichtiger als Elternhaus ab einem bestimmten Alter, wo sie sagen, ich möchte mit dazugehören. Und zu diesem Dazugehören gehört zum Beispiel auch Ablehnung von Ausländern, Hass auf irgendwelche Sachen zu projizieren. Dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Gruppengefühl.
Wir haben ja jetzt gerade, entschuldige, dass ich dich unterbreche, wir sind ja hier in Schleswig-Holstein und wir hatten ja gerade die Verurteilung von so Jungs oder einem Jungen, 14 Jahre alt, der gegen andere Jugendliche und wirklich zweifache Körper, schwere Körperverletzung und ich weiß nicht, was da alles auf dem Plan hatte. Und der ist doch schon wirklich verwarnt worden und 14 Tage irgendwo würde irgendwo, keine Ahnung. Das ist natürlich für gefährliche Körperverletzungen irgendwie ein Witz und man fühlt sich irgendwie komisch, ja. Weil man, natürlich muss er dann irgendwie 6 Monate Therapie machen, aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn da was passiert, dann grinsen die einfach nur noch und sagen, ich bin nicht strafmündig, weil das kommt ja auch sehr gut an bei vielen Jugendlichen, so. Dass sie genau wissen, ich kann hier machen, was ich will. Mir passiert eh nichts Schlimmes.
Das ist auch noch so ein wichtig, passt genau dazu, ne? Diese Gruppendynamik. Die meisten Gewalttaten, nun den einen, den wir jetzt aktuell haben, das war ein Einzeltäter, aber gerade bei Jugendlichen, bei Kindern finden solche Gewalttaten in der Gruppe statt. Denk mal an diese, das ist schon ein bisschen her, an die Mädchengruppe, die ein anderes Mädchen gequält hat. Hat nun nicht unbedingt einen ausländerfeindlichen Hintergrund, aber nee,
ist
so, egal, so egal wie.
Das ist auch wieder so ein Hass. Mhm. Guck mal, ich frage, wo kommt dieser Hass her?
Ja.
Ganz egal, ob es jetzt auf Ausländer oder irgendwas, es ist als...
Und diese Lust an Quälerei. Mhm. Und das ist so, in solchen Gruppen gibt es eine gewisse Hierarchie, ein gewisser Gruppendruck natürlich auch. Und das heißt, wenn ich dazugehören will, dann werde ich es meistens eine Anführerin, einen Anführer, dann werde ich denn das, was gefordert wird, natürlich machen. Damit steige ich in der Gruppenhierarchie auf und dann, komm mal hier, du gehörst dazu. Wie so eine Art Mutprobe. Und da wird alles, falls überhaupt sowas wie was sauber im Kopf in der Erziehung, wird über Bord geschmissen und dann ist dieses Bedürfnis nach Anerkennung dieser Gruppe sehr viel höher als das, was man denn nachher wirklich tut. Also dieses Abschalten auch von Empathie. Also wenn jemand da liegt und schon weint und vielleicht auch schon blutet, dann trotzdem nochmal weiter zuzuhauen und zuzutreten. Das kann man. Und wenn ich euch das jetzt versuche so zu erklären, nur nochmal ganz klar, ne, heißt nicht, dass ich es gut finde, natürlich null. Da musst du echt aufpassen, wenn ich das erkläre, auch mal in den Medien. Ja, Psychologen entschuldigen das alles. Nein, ich entschuldige da nichts. Ich versuche das zu erklären. Nur wenn man etwas erklären kann, kann man vielleicht auch was dagegen tun. Also vorsichtig, ne? Erklären heißt nicht gutheißen. Wollte ich nochmal loswerden. Also diese Gruppendynamik, und in einer Gruppe wirst du leichter Grenzen überschreiten.
Und das hat ja das hat ja zugenommen, diese Gewaltbereitschaft, diese Hassabteilung auch im Netz, überhaupt Hass. Es geht ja heute bei uns um Hass. Dazu gehört natürlich. Natürlich gehört der Judenhass, haben wir gerade im Israel, Ausländer, aber dann wieder rechtsgerichteter Hass. Da ist in Somalia, da geht dann über den her, die Rechten schlagen da zusammen. Das ist politisch, es ist aber auch privat oder unter den Jugendlichen Hasskommentare.
Ja.
Schön außer Anonymität.
Ja, ganz wichtig, anonym.
In bester Form. Ja.
Denke ich auch manchmal, wenn ich das so lese und ich betreue zwischendurch auch Fernsehsendungen, wo ich dann auch gucke, wenn die ausgestrahlt werden, was dann so kommt für Kommentare auf Instagram, Facebook und Pinterest und so. Das ist unglaublich. Also da denke ich mir immer, und das sind definitiv ganz junge Menschen, manchmal 12, 13, die dürften eigentlich in dem Bereich noch gar nicht tätig sein. Machen sie aber trotzdem. Und da kommt ein Hass und da wird irgendwie ein vermeintlicher Star, dann sind sie Fan von irgendjemandem und wenn der dann rausfliegt aus einer Show oder irgendwas passiert, dann entlädt sich da eine geballte Wut. Ja. Also richtig. Also bis hin zu ich wünsche, du wärst tot und du bist es nicht wert, dass du lebst, bla bla. Also so richtig. Und wenn ich mir vorstelle, das sind wirklich ganz junge Dinger. Was wird da passieren, wenn da nicht mal irgendwie eingegriffen wird? Was werden die, wenn die älter werden?
Eine Mutter hat mir vor einiger Zeit erzählt, dass ihre Tochter zu ihr gesagt hat, geh sterben.
Ja.
Boah. Ich meine, hallo?
Naja, geh sterben heißt, sie will eine Reaktion haben. Sie will deutlich machen, das, was jetzt hier gerade passiert, was du mit mir machst, geht gar nicht. Sage ich jetzt mal so, ich kenne den Fall nicht, aber es hat ja schon gestern, dass sogar wir uns darüber unterhalten. Das heißt, sie bekommen mit diesem Satz so
das
viel
Aufmerksamkeit.
Das ist
mir vollkommen klar, aber allein die Ausdrucksform, ne? Also alleine das, was dahinter steckt.
Ja.
Und wenn ich mir vorstelle, das passiert in der Realität,
ja.
Das ist doch ein Albtraum. Wie kann man sowas zu einem anderen Menschen sagen?
Ja.
also auch in Kauf zu nehmen, dass man Menschen wirklich extrem verletzt.
Ja.
Du verletzt doch jemanden. Du verletzt doch deine Mutter oder so. Also natürlich gibt es Mütter, wo man sich denkt, es wäre genau besser gewesen, sie wären nicht da oder sie wären irgendwo ganz lange verreist oder so. Aber das meine ich damit nicht. Ich meine einfach so diese, es ist keine asoziale Familie, es ist nichts. Es ist pubertär problematisch.
Um
es nett auszudrücken.
Aber auch da, wenn die zu mir zu einer Beratung kommen würde, ich würde, das ist natürlich mein Heimgebiet auch, klar, weiß ich, aber ich würde schon mal gucken, wie sieht die Bindung aus zwischen Mutter und Vater, Kind, innerhalb der Familie, zwischen den Familienmitgliedern.
Und die ist natürlich im Eimer, also spätestens nach so einem Satz ist die im Eimer. Natürlich war das vorher auch nicht gerade großartig.
Da gibt es ja schon.
Aber ich bin auch nicht bereit, immer nur den Eltern die Schuld dafür zu geben. Überhaupt nicht. Weil ich glaube einfach, ein Jugendlicher mit 14 oder sowas, 15, ist in der Lage zu verstehen, was er sagt.
Ja.
Und es gibt Tabus. Und das, wenn da Verletzungen vorangegangen sind in irgendeiner Form, dann war es bestimmt nicht in dieser Form. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Eltern zu dir gesagt haben, ich wünschte, du würdest irgendwie in die Ecke fallen.
Ja.
Nein. Und da, also Vorsicht.
Ja, auch da wieder, ich sag's nochmal, erklären heißt nicht gut heißen. Ne? Aber
überhaupt
ich würde also, da wirklich nochmal gucken. Wir beide wissen ja nun, psychologisch, wenn ein Kind unsicher gebunden ist, aus welchen Gründen auch immer, auch das nochmal ganz klar. Bindung ist keine Einbahnstraße. Das heißt, es ist eine zweiseitige Sache, auch wenn das Kind noch ganz jung ist. Es gibt Kinder, die haben ein fröhliches Temperament, die sind easy, die sind fröhlich, mit denen baust du locker eine Bindung auf, das ist schön. Die haben also wirklich ein leichtes, freundschönes Gemüt. Es gibt Kinder, die sind von Geburt auf an eher schwierig, kompliziert. Denk an Schreikind, all die. Und die lieb zu haben und die auch zu verstehen. Ich kenne Eltern, die sagen, ich verstehe die Signale meines Kindes nicht. Die holen sich dann, wenn sie klug sind, Hilfe. Das gibt auch, ja auch in dem Bereich. Es gibt da psychologische Kolleginnen, die sich damit beschäftigen. Die holen sich dann Hilfe und dann wird es auch besser. Aber wenn da nichts passiert, dann wird das Kind innen drin das Gefühl haben, ist doch sowieso scheißegal. Die hassen mich ja sowieso und die verstehen mich sowieso nicht und überhaupt keiner mag mich ja. Na, weil alle finden mich irgendwie doof. Okay, dann ist mir das doch scheißegal. Und dann kommen solche Sätze raus und dann kommt auch so ein mangelndes Empathievermögen raus. Mhm. Weil woher sollen sie es denn lernen, wenn du nur abgelehnt wirst? Dann ist die Welt für dich feindlich, gefährlich. Und dann, okay, was habe ich zu verlieren? Dann dresch ich los. Und dann bin ich wer. Und dann zeige ich dir mal, was ich drauf habe. Und wenn die mich mobben in der Schule, im Internet und so, ich habe schon Möglichkeiten, ich werde mich rächen. Und das ist jetzt unserer Fantasie überlassen, was daraus dann weiter passieren kann, inklusive Amokläufe und Co.
Also bloß man muss auch manchmal ein bisschen erkennen, aufpassen, was so die Ziele von solchen Kindern manchmal sind. Also, weil die Gruppen in der Schule oder wo immer sie unterwegs sind, haben ja so bestimmte Vorstellungen.
Mhm.
Und jetzt stell dir doch vor, du bist ein Kind von einer alleinerziehenden Mutter und die hat einfach nicht das Geld, um dir jetzt die Markenklamotten zu kaufen.
Ja.
Und du bist stinksauer. Du stinkst sauer, weil du den neuen, die versteht dich überhaupt nicht. Du brauchst leider den neuen Tommy Hilfiger Pullover. Wie kannst du ihr das oder ihm das antun? Na, ich hasse meine Eltern. Die nie kriege ich das, was ich mir wünsche.
Ja. Das Unangenehme in der Gehirnentwicklung gerade bei Pubertierenden ist, dass das logische Denken leider Gottes erst ganz am Ende der Pubertät ja, es gibt böse Zungen, die sagen, dass gerade bei Männern dauert das auch noch bis ins Erwachsenenalter. Also das logische Denken, aber dafür ist das Emotionszentrum voll aktiv. Und das schwankt von Hormonstoß zu Hormonstoß und in Sekunden schnelle. Und da ist natürlich nicht, hallo, ich wünsche es.
Und du siehst, als Mutter siehst du dich immer noch nächtelang mit dem Kleinen mit dem Auto um den Block fahren, weil er nicht schlafen wollte. Du siehst die Geburtstage, wo er unbedingt PlayStation und so, und du hast dich krumm gelegt und so weiter, aber du tust nie was für mich. Das ist der Moment, wo du natürlich auch sagst, bin ich jetzt im falschen Film?
Ja, aber das geht nicht nur um Tun, das geht auch wirklich um Gefühl. Es geht um dieses Gefühl und normal, es geht nicht um Schuld, ne? Aber die haben das nicht geschafft, so eine gefühlsmäßige Bindung aufzubauen, dass das Kind, auch wenn es das hinter gesagt hat, oder wenn es das gesagt hat, dass es dann irgendwann, und es kommt wieder zu Besinnung und sagt, ach, das war scheiße, tut mir leid. Oder Mutter umgekehrt oder Vater auch. Nimmst du den Namen, ich weiß, dass es schwierig ist immerhin für dich und ich weiß, dass du unbedingt den Pullover haben willst und so, weil du dazugehören willst, all das, es geht im Moment nicht aus den und den Gründen.
Aber ich habe eine Idee, such dir einen Job.
Zum Beispiel. Oder wegen eine Runde zusammen oder gucken mal im Secondhand-Internet, was es da so gibt, wenn es denn das sein soll. Mensch, ich kann mich auch daran erinnern, ich wollte auch als Kind so brennende Sachen haben. Ich wollte unbedingt ein Kaninchen haben, verdammt nochmal, oder ein Meerschweinchen und bekam es nicht.
Und dann hast du mich bekommen.
Dann habe ich mein...
Statt Meerschweinchen und hab statt Kaninchen mehr, hast mehr du eine Mädchen. Dicke Maus bekommen.
Dann habe ich eine Meerfrau bekommen.
Komm. Und schon wieder die Romantik im Eimer.
Ja, nee, was? Nee.
Aber diese Szene, die wir gerade hatten, dieses Alter auch, das ist ja auch ein Alter, so wie beginnende Pubertät und so, wo diese Gefühle auch so brach liegen, das ist auch das Alter, wo Jugendliche und Kinder sehr, sehr einfach zu manipulieren sind. Und das ist meist auch das Alter, wo so Hass wirklich gesät wird. Wo schlimme Erlebnisse, die Kinder vielleicht mal hatten oder irgendwas dann auch so richtig zum Tragen kommt und dann nochmal so richtig ausgewalzt wird. Ja. Und wenn dann Menschen in der Nähe sind, die das begreifen, dann können sie diese Kinder auch richtig manipulieren und radikalisieren. Ja. Eine Gruppe, innerhalb der Gruppe, so ein Gruppenführer, einer, der schon so weiß, wie man die kleine Macht ausführt. Ja. Religiöse Gruppen, Politiker.
Ja.
Also.
Natürlich.
Ne? In der Nazi-Zeit sind junge Männer mit Feuer, also Feuer und Flamme, sind die mit 16, 17 oder 15, sind die oft. Andere auch. Also
ich kann es ja erzählen, das ist ja nun Gott sei Dank sehr lange her, aber mein Vater war damals, wie war das? Der musste eine Elektrikerlehre machen, hatte überhaupt keine Lust zu, war da auch nicht richtig gut drin und dann, das weiß ich noch, dann hat er erzählt und dann kam dann, damals, der ist in Danzig aufgewachsen, kam dann so ein Nazi-Offizier, wie ihr euch das so vorstellt, so mit schicker Uniform und Haufen Klimbims, Haufen Orden und so weiter und so fort und hat dann vorgeschwärmt, wie toll doch das Soldatenleben bei den Nazis sei und hat die dann rekrutiert und mein Vater auch, weil er sagte, oh, wie geil ist das denn?
Vielleicht war er 15.
Irgendwie so. Ne, vielleicht, ja, sowas um den Dreh. Und dann der Ausweg aus diesem ganzen verhassten Ausbildungskram und was Besonderes zu sein, da steckt er dahinter. Und dann hat er mir erzählt und dann kam er nach Hause, hat es dann seinen Eltern erzählt und er bekam die Trachtprügel seines Lebens, weil das waren alles deutlich keine Nazis und fanden das fürchterlich. So, aber das nur als Beispiel, ne? Und das war damals und das gibt es zu jeder Zeit. Und da ist auch wieder dieses Bedürfnis, etwas Besonderes zu sein.
Das ist die Tragweite überhaupt nicht begriffen.
Nein, null. Der sah nur die Uniform, der sah eine Flucht aus dieser scheiß Lehre. Und
der hat ihm ja auch erzählt, du kannst was sein.
Ja.
War ja auch dann, ne, das nicht mehr nur adlige Offiziere werden konnten, sondern selbst der doofe kleine Arbeiter. Also, das war ja auch so.
Ich meine, das war schon.
War ja aus der Arbeiterbewegung entstanden.
Und das war auch so. Und nur mal kurz, nach der Nazi-Zeit wurde er Krankenpfleger, hatte also einen helfenden Beruf. Ne, wollte er kranke Leute pflegen. Was für ein Unterschied.
Da war dann ja auch ein Erwachsener und hatte Dinge gesehen,
und
die wir uns nicht vorstellen
können. Gerade so mit dem Leben davongekommen. So, aber jetzt haben wir wieder diesen Punkt, dazugehören zu wollen, Gruppenzugehörigkeit, Gruppendruck, was wir vorhin schon gesagt haben, das spielt alles wichtige Rolle, um dann auch diesen Hass zu empfassen, was du auch gesagt hast, ne? Und dann wird von Ideologen und von manipulativen Menschen wird das dann auch geschürt. So.
Und wenn eine Gesellschaft anfängt, hassbereit zu sein, also wenn es in einem Staat oder in einer Gesellschaft so schon, nehmen wir mal an, drastische, drakonische Strafen gibt. Für jedes kleine bisschen gibt es also schon körperliche Gewalt. Es gibt die Todesstrafe. Es gibt so richtig so, oh, das ist wie es so manchmal in Militärdiktaturen oder sonst wie ist. Dann hält eigentlich nur diese Angst die Leute so aufrecht. Aber wehe, wehe, es wird ein bisschen lockerer oder sowas, dann gibt es wirklich extrem hassbereite Menschen.
Ja.
Einfach weil es keine Moral direkt mehr gibt. Nee. Also,
es gibt da so ein einfaches...
Wie soll ich das besser erklären?
Nee, ich verstehe, was du meinst. Das ist so ein, wir können es runterbrechen auf wir gegen sie.
Ja.
Also wir gegen die anderen. So.
Mhm.
Und da geht es nicht mehr um Moralität, da geht es auch nicht mehr, wer hat recht, wer ist nicht recht. Es geht einfach nur darum, wir sind besser.
Na, wir und das sind. Kann jeden treffen. Also ja. Ihr alle habt bestimmt schon mal irgendjemanden getroffen, der Meinung war, alle Frauen sind leicht zu haben oder sind Nutten oder gehören in die Küche. Oder ihr habt bestimmt schon mal Leute gefunden, die oder kennengelernt, die gesagt haben, Kinder kann man nur erziehen mit einer Tracht Prügel. So generelle Urteile, wo da wird eigentlich so, da ist schon so ein generelles Urteil im Kopf, was natürlich für jemanden, der die dann manipulieren möchte, eine sehr, sehr tolle Eingangstür ist.
Ja.
Wenn sowieso alle Frauen blöd sind und wenn sowieso die nur in die Küche gehören und wenn mir die Scharia vorschreibt, dass eine Frau nur halb so viel wert ist wie ein Mann, ja, dann ist doch das keine Frage, dass ich da mal ein bisschen zuschlag, ne? Oder sowas.
Zumindest ist es dann nicht verboten. Nein. Und du wirst, wenn du das dann gemacht hast, wirst du in deiner Gruppe aufgefangen werden und als
Held. Ja, ist ja auch richtig.
Oder als Heldin dann auch gefeiert und dann ist gut.
Und wehe, die verliebt sich woanders hin. Und schon ist ein Ehrenmord. Das heißt, die Denke ist von vornherein irgendwie vollkommen anders als das, was wir uns denken oder was man sich als Humanist oder wir als Psychologen so denken. Und dann sehen wir natürlich auch, wie einfach das ist, so etwas dann auch weiterzutreiben, auf die Spitze, bis das irgendwo auch mal zu wirklichem Hass wird.
Ja, ein bisschen zum Krieg und ein bisschen zum
Ja, weil das macht auch nicht halt. Also Hass ist eigentlich die stärkste negative Emotion, die wir haben. Und sie wird ja meistens so im Gegensatz zu Liebe gesehen. Ihr kennt alle diese Hände, die sich manche Männer auch so, oder manche
Hate and Love, ne?
Hate and Love so drauf machen, weil das sind so die beiden Gegenpole. Und es gibt so Aussprüche, so, nur wer richtig liebt, kann auch hassen, oder wer hasst, der kann auch lieber eher so Blödsinn.
Das ist jetzt auch da, ne? Kommt ein bisschen Psychologie mal wieder noch dazu, kognitive Verzerrung nennt man solche komischen, merkwürdigen Denkweisen. Das heißt so, dieses Schwarz-Weiß-Denken, übertriebene Verallgemeinerung und so weiter. Weißt du, das sind alles dieses Black and White. Nein, es ist nicht Schwarz und Weiß. Nein, es gibt viele Grauzonen dazwischen. Aber es ist so einfach. Es ist so, dein Denken und dein all das, dein Leben wird so in einfache Kästen, in einfache Schubladen gepackt. Und schwarz-weiß, alles oder nichts, ist für manche Menschen einfacher zu handeln, als es gibt ein In-Between, es gibt auch eine Grauzone, man muss gucken und es ist alles im Fluss. Ah, das ist schwierig, es ist einfacher. Gerade jetzt tut mir leid, auch für einfach strukturierte Menschen, kann auch doofe Menschen sagen, es ist einfacher, mit Schwarz-Weiß-Denken zu leben.
Ist ja nicht wahr. Du hast ja auch, wo fängt das an? Du hast ja auch bei diesen hassbereiten, gewaltbereiten Menschen, hast du bis zum Studierten alles dabei.
Ja.
Deshalb, also.
Die dann, okay. Aber die wiederum, die manipulieren, also das sind ja die Manipulatoren, kann man das so sagen? Die dann auch eher so an der Spitze sind, auf die andere dann hochgucken und sagen, oh, der ist toll, die ist toll. Ah, das sind ja dann auch so Vorbilder, weißt du? Es gibt ja Menschen, die brauchen dann so Lernen am Modell, die haben dann so ein Modell, sagen, so möchte ich auch. Und so, wenn der so redet, ja genau, richtig, und dann wird applaudiert. Und
weil das in deren Worten dann ja auch immer alles so klar aussieht.
Ja.
Es sieht klar aus, es ist ganz klar, wer das Feindbild ist und es sieht immer alles so sauber und ordentlich aus. Mhm. Also wenn wir das so machen, dann haben wir wieder Ruhe und dann ist das alles wieder ganz, ganz geordnet und es läuft so, ne, wie es sein sollte.
So ein Heilsversprechen steckt ja auch dahinter. Ne? Wenn du mir folgst, wenn du das so machst, dann bist du erstmal in der großen Gruppe drin. Du kannst sie, wir lassen dich nicht fallen. Wir sind immer da für dich, wie auch immer.
American first.
Ich wollte gerade an Herrn Trump denken. Ja. Warum muss ich gerade wieder an Herrn Trump
denken?
Ja,
es sind bestimmte Mechanismen, die immer wieder benutzt werden.
Mhm.
Die auch natürlich, ich meine, wenn man so eine Politik und so wortgewaltig und so hassbereit ist und auch die Gegner so niedermäht mit Lügen und allem, was man so zur Verfügung hat, dann gibt es irgendwann hassbereite Aktionen.
Ja. Dann wird das
Pentagon Sturm aufs Kapitol.
Ja.
Was?
Ja.
Bitte? In einer Demokratie? Das ist ist ja Wahnsinn.
Ja, ja.
Na?
Oder eben aufrufen zum Sturz, zur Entführung von irgendwelchen Politikern, wie jetzt hier nun gerade zerschlagen wurde.
Ja.
Wie Bert Brecht gesagt hat, der Schuss ist fruchtbar noch aus dem
und es geht von links und rechts und so ist völlig egal.
Ja.
Ich habe gestern, als ich so hier so vor mich hin lag, habe ich mal mein kleines Hirn angestrengt und ich habe drei Sprüche, die mir selber eingefallen sind.
Nee.
Echte Lostruß.
Das ist jetzt Gold wert. Also jetzt, was immer ihr jetzt tut, ihr Lieben, was immer ihr jetzt tut, ihr legt alles zur Seite, setzt euch in Ruhe hin.
Oh Gott, ich gehe einmal um
Block, Mensch. Und jetzt lauscht ihr der entzückenden Stimme von Annika und sie sagt euch Folgendes.
Wer jemanden hasst, sollte sich fragen, wer ihn dazu gebracht hat und wie derjenige davon profitiert.
Sehr gut. Finde immer denjenigen, der davon profitiert. Ne? Kannst auch sagen, finde den Weg des Geldes. Was hat er davon?
Ich habe nämlich, das ist mein dritter Satz, bei Hass ist garantiert irgendwo Geld und Macht im Spiel.
Recht hast du. Ja, es geht immer
irgendwo
um Macht.
Irgendwo.
Ja.
Also guck dir es dir an. Irgendwo geht es wieder darum, dass irgendwer Macht haben will.
Besser sein will.
Besser sein will.
Ja.
Den Ranzen abgreifen will, den Pullover abgreifen will.
Neidisch ist.
Neidisch sein, seiner Moschee mehr Gewalt, seinem Landkreis mehr, ist ganz egal, seinem Staat, seinem Amt, seiner Firma.
Und er will Recht haben.
Ja. Und bei Hass sollte man immer die Manipulation suchen. Es gibt keinen Hass ohne irgendeine Form von Antrieb.
Ja.
Und wenn du diesen Antrieb gesehen hast, ob im Kleinen oder Großen, wenn du da dem hasserfüllten Blick deines pubertierenden Kindes entgegenguckst, dann musst du gucken, wer war da mit? Was machen seine Freunde? Oder ist es vielleicht der geschiedene Partner, der nochmal ordentlich einen nachlegt?
So.
Also wo ist da die Manipulation?
Ja.
Wo, oder der Einfluss?
Ja.
Wir können auch sagen, der Einfluss, das hört sich nicht ganz so wertend an. Aber ne, wo wird derjenige, denn kein Mensch ist von Natur aus so. Und da sind wir jetzt wieder bei den Ursprüngen des Hasses. Natürlich einmal das, was einem erzählt wird und so, aber es müssen ja auch eine ganze Menge Verletzungen dazu kommen. Und diese Verletzungen, die durch Zurückweisung, Vernachlässigung, aber auch Demütigung stattfinden. Stellt euch nur Eltern vor, die immer sagen, so von Kindheit an, ne? Na, du siehst sowieso nie gut aus, guck dir mal sowieso an. Und du hast irgendwie eine Cousine oder einen Cousin oder einen Bruder, der das irgendwie besser hinkriegt, ne? Da kriegst du dann immer die Breitsage, ja sowieso, der hat das schon wieder längst hingekriegt. Du bist ja bei uns der Familientrottel. Das musst du nur lange genug hören, dann verinnerlichst du dieses Bild.
Ja.
Und was das Schlimmste bei Hass ist, ist ja, dass es meistens auch einhergeht mit Selbsthass. Und weil du diesen Selbsthass nicht haben willst auf dich selbst, projizierst du den auch jemand anders. Also an deiner Misere bist du nicht selber schuld, das sondern das immer sind die anderen. Das also sind immer die anderen.
Ja.
Ne?
Ja.
Das ist dieses Mädchen. Das müssen wir deshalb verhauen, weil die sieht so gut aus. Die kriegt bessere Noten. Die hat doch den Lehrer flachgelegt. Das ist doch gar nicht wahr. Und schon geht dieses ganze Bild, diese ganzen Storys durch die Decke. Da ist überhaupt kein Wort dran wahr. Die ist einfach nur gut und fleißig. Aber kriegt erstmal eine Breitseite, weil damit kann man sich ja besser fühlen. Das ist so, also Hass und diese ganzen Geschichten sind unglaublich schwer auseinander zu dividieren. Das ist nicht so einfach.
Nein.
Es ist in der Aktion ist es schwarz-weiß, aber der Weg dahin ist richtig kompliziert.
Ja. Und das ist eben unser Job mit psychologisch, diesen Weg versuchen nachzuvollziehen, um da den Urschlamm sozusagen zu entdecken. Und genau was du gesagt hast, es ist eine Kombination, es ist nie so einfach. Es ist eine Kombination sicherlich aus frühkindlichen Bindungserfahrungen, bin ich 100% sicher von. Dazu kommen dann aber auch persönliche Erfahrungen schon ganz früh, was du berichtet hast. So, dann kommt des Weiteren das Umfeld. Na, in was gehst du weiter? In welche Schule gehst du? In welche Richtung bewegt sich dein Freundeskreis? Und dann auch wieder, was für Beziehungen hast du denn nachher? Freund, Freundin, Frau, Mann, wie geht's da denn weiter? Also das sind immer so diese Sachen. Und ich habe es bestimmt schon ein paar Mal erwähnt, aber es ist wichtig zu wissen, dass eine Ablehnung, emotional oder materiell, was auch immer, löst in jedem Menschen einen Schmerz aus, der vergleichbar ist mit einem körperlichen Schmerz, als wenn dir jemand dauerhaft mit dem Hammer auf den Daumen haut oder wie auch immer. Ablehnung hat man gesehen im Gehirn, im MRT, aktiviert die gleichen Gehirnzentren wie körperlicher Schmerz, wie nach einem Unfall. Und das willst du nicht. Und das wurde mir so klar, nein, ich will alles vermeiden, ich möchte diesen Schmerz nicht wieder haben. Und dann kommt irgendwann so ein Moment, wo ich merke, wenn ich so und so, wenn ich da und da mit denen und denen zusammen bin, dieses und jenes mache, dann ist dieser Schmerz nicht mehr da. Im Gegenteil, dann fühle ich mich wohl, da bekomme ich Lob, da bekomme ich Anerkennung, da bin ich wer. Und das ist so existenziell. Mhm. Und da, Entschuldigung, da scheißt du auf Regeln und da scheißt du auf Moral.
Ja, und besonders, wenn dir denn andere Regeln angeboten werden, die dann auch noch gut aussehen und moralisch richtig. Weil die politische Richtung, bei den Freunden, die ist jetzt richtig und sauber und geradeaus. Ne? Mhm. Andere Form ist ja auch, dass du das gegen dich selber richtest.
Ja, Selbstverletzung auch.
Selbstverletzung oder dass du in Depressionen versickst.
Ja.
Also Verletzungen haben immer irgendeine Folge der Psyche zur Folge. Es ist die Frage, wie sind die Voraussetzungen in deiner Umgebung? Mhm. Was passiert bei dir?
Ne? Mhm. Und das sind so, aber was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir es diagnostiziert und finde ich auch gut erklärt. Was können wir jetzt tun? Ich persönlich habe ja so meine kleine Theorie, gerade jetzt auch was hast gegenüber andersartigen, anders aussehenden Menschen angeht. Wenn jeder, also so ein Hass verpufft, wenn du einen Menschen persönlich kennenlernst, der vielleicht aus einer Gruppe kommt, die du sonst ablehnst, dann wirst du sagen, aber der ist nett oder die ist nett, das ist sogar eine Freundin, die gehört nicht mit dazu, zu dieser Gruppe, auf die ich eigentlich einen Hass habe. Das heißt, ein Ausweg aus dieser Misere besteht darin, Menschen mit anderen Menschen so zusammenzubringen, dass sie sich gegenseitig kennenlernen. Weil wenn du jemanden magst, dann hast du ihn nicht. Das geht nicht. Du kannst vielleicht bestimmte Sachen nicht gut finden, sein Verhalten, aber grundsätzlich willst du ihn aber akzeptieren. Und das ist eine Sache, also wir beide, Annika und ich, selten, dass wir Menschen wirklich hassen. Nun wüsste ich jetzt aber annehmen, so gar nicht. Und wir haben
hassen
aber,
ist zu viel gesagt, nein, wirklich nicht.
Wir finden manche Menschen blöd und bescheuert und doof und mögen die nicht so und würden sagen, also nö, mit dem würde ich jetzt kein Bier trinken gehen unbedingt.
Nö, und aber, ich finde ihre Art, Menschen zu manipulieren oder
so.
oder einfach einfach Machtstreben zu haben, das finde ich ausgesprochen widerlich.
Das ist auch so also, eine Sache.
Es ist nicht so, dass ich einen Trump oder einen Putin toll finde.
Nein,
im Gegenteil, da könnte ich das Hören kriegen. Finde ich entsetzliche Menschen.
Aber das ist auch, da haben wir, glaube ich, gestern oder vorgestern drüber geredet. Also sowohl ich, aber auch du, wir sind nicht so machtversessen.
Nein, überhaupt nicht.
Auch was Geld angeht, natürlich habe ich auch gerne, ich will ein gutes Auskommen haben, ich will gut leben können, selbstverständlich, aber ich muss jetzt nicht hier mich krummlegen, um irgendwelche komischen Reichtümer, die ich sowieso nicht bekommen werde, anzuhäufen.
Nee, dann wirst du nicht in den sozialen Bereich gegangen.
Nee, weiß Gott nicht. Aber auch dieses Bedürfnis, mich dann so hoch und über andere zu stellen, nee.
Nein, warum? Was macht dich? Weil wir haben alle die gleichen Gene. Das gibt das übrigens nochmal, weil wir vorhin bei Judenhass waren. Im 19. Jahrhundert hat man sich übrigens einfallen lassen, dass ja der Glauben was mit der Rasse zu tun hat.
Ja.
Das war der Ursprung mit dieser Rassentheorie und überhaupt völliger Schwachsinn.
Ja, natürlich.
Nur als kleiner Schmankerl am Rande, eine Schweizer Studie hat herausgefunden, dass in Deutschland jeder 10. Deutsche irgendwo in der Geschichte jüdische Wurzeln hat.
Wie schön.
Nur mal so am Rande.
Ja.
Ne? Also war so.
Also was tun, ist ja die Frage. Also dieses mit anderen Leuten in Kontakt bringen.
Genau, das wollte ich gerade sagen.
Okay.
Also was tun? Dieser Fakt eben. Ich informiere mich mal.
Jo.
Ich informiere mich genau. Und wenn ich lese, jeder 10., ich lese was über, wo das herkommt, jetzt, was Israel angeht, kümmere ich mich mal drum, wie war das eigentlich mit den Briten und Palästina und dem Ganzen. Ich lese mal einen Artikel darüber, warum eigentlich in der Türkei auch der Judenhass so eigentlich implantiert ist. Da gehört ja auch zum guten Ton irgendwie mit dabei. Auch so eine geschichtliche Geschichte, auch uralt, wie bei uns. Tut sich da nicht viel. Das heißt, als zweites, ich frage nach, wo kommt diese Information eigentlich her?
Ja.
Wo kommt das, was ich jetzt hier glauben soll, eigentlich her?
Ja.
Wer erzählt mir das eigentlich jetzt gerade, dass das alles daran liegt und überhaupt? Nachfragen, informieren. Und wichtigster Punkt Nummer 3, ich helfe den Opfern. Einfach mal aktiv die Opfer unterstützen. Vielleicht kriege ich da was ganz Neues mit. Vielleicht lege ich einfach mal den Hass zur Seite. Guck mir an, wo kommt das her? Warum werde ich eigentlich manipuliert? Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Wer sagt das eigentlich? Und jetzt spreche ich mal mit dem Opfer.
Ja.
Und wenn ich das erledigt habe und ich habe immer noch das Gefühl, das ist alles jetzt nicht so, wie ich das will, dann kann ich mich ja irgendwo engagieren. Im normalen Rahmen. Aber ich glaube alleine schon die Beschäftigung damit. Also wenn ich mir richtig, ich gehe zum Therapeut, ich merke, ich habe so richtig Hass in mir. Und ich kann nicht erkennen, wo das eigentlich genau herkommt. Dann mache ich mich mal auf zu einer Beratungsstelle, zu einem Psychologen und erkunde mir mal, wo kommt das eigentlich her? Und wenn ich mich zum Beispiel mit solchen Themen auseinandersetze, einer Gruppe oder einer Sekte oder irgendwie Reichsbürgern oder Juden oder irgendetwas. Es gibt im Internet alles Mögliche, was man finden kann. Wie ist es denn zum Beispiel mit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes? Ganz einfach antidiskriminierungsstelle.de. Das ist eine Website, da kann ich nachgucken, da kann ich anrufen. Die sitzen in Berlin, da kann ich mal nur so nachfragen. Es gibt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Alles, was ich überhaupt nur über Flüchtlinge wissen will oder wo ich helfen kann oder wo ich nicht helfen kann, was bei mir in der Gegend ist, kann ich da erfragen. Kurz heißt das Ding BAMF. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF.de. Es gibt, wenn ich mehr über Juden wissen will, es gibt eine Bildungsstätte, Anne Frank. Kann ich nachgucken. Es gibt sowas wie, wenn ich aus dem Rechtsextremismus aussteigen möchte, auch im Internet, Exit Deutschland. Oder es gibt Hate Aid. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für Menschenrechte im digitalen Raum einsetzt.
Sehr gut.
Da kannst du dich zum Beispiel informieren, hateaid.org, kannst du dich informieren über alles Mögliche, wie man mit Hate im Netz umgeht und. Alles Mögliche. Ne? Genau das gleiche bei Hatefree gibt es auch. Hatefree.de. Ist also gerade juristische Unterstützung ohne Kostenrisiko, also bei sowas.
Ohne Ende, ne?
Ja.
Ich weiß nicht, ob wir das alles in die Shownotes reinschreiben.
Nee, aber
ihr könnt euch das gerne nochmal anhören.
Und es gibt, damit ich das abschließen kann, es gibt auch eine Meldestelle, Respect heißt die. Meldestelle Respect mit C geschrieben, respect.de. Die prüft bei gemeldeten Beiträgen, ob Strafbestände vorliegen. Und wenn das ist, dann stellen die Anzeige bei der Polizei.
Ja, auch wunderbar.
Und einen Löschauftrag. Kann man sich alles angucken. Veritas und Weißer Ring und Zebra. Wie das alles heißt, du brauchst ja bloß mal ins Internet zu gehen. Aber und sich da mal so durchzuschlängeln. Es gibt Beratungsstellen, es gibt Homepages, es gibt Telefone, wo ich mich mal informieren kann, wie ich damit eigentlich umgehe. Ich muss nicht einfach losstürmen und muss das alles für bare Münze nehmen, was meine Eltern, was meine Familie, was meine Kinder, was die Politik oder so einfach mal so immer raustrischt. Gerade in diesem ganzen riesigen Angebot von Informationen weiß ich ja gar nicht mehr, was da eigentlich noch richtig ist. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kriege hier dauernd diese komischen Hassmails und so, das wird mir langsam Bumerang, dann gehe ich ins Internet und suche mir so eine Stelle und versuche Kontakt aufzunehmen und das mal klarzustellen, wie ich damit eigentlich umgehen soll.
Ich finde es sensationell. Meine Liebe, echt toll, weil da können wir sozusagen das Internet für etwas Positives benutzen.
Natürlich.
Genauso wie es eben Hass verbreitet, kann man es auch Hass versuchen einzuschränken.
Du kannst auch mit den neuen Möglichkeiten bei verschiedenen Sachen, ob das nun Alexa oder sonst wie ist, kannst du ja nachfragen. Oder in deinem Handy oder sowas, kannst du die Fragen ja stellen direkt. Was tue ich bei Hassmails? Was tue ich bei Schlägereien? Was soll ich da tun als Unbeteiligter? Was tue ich, wenn ich merke, ich werde gemobbt? Also, man ist nicht allein. Dieses Gefühl, ich bin allein auf weiter Flur und stehe dem Hass entgegen, ist ja nicht so. Es gibt genügend Menschen, die das ablehnen. Und wenn ich merke, jemand in meiner Umgebung driftet mal gerne ab in diese Richtung und ich merke, meine eigenen Kinder, meine eigenen Eltern, ich selber entwickle hier Selbsthass, informieren, ins Internet gehen, gucken, was kann ich jetzt tun?
Genau. Und auch für jeden von uns Augen auf, wenn wir merken, jemand driftet in die Richtung, gerade wenn es Kinder und Jugendliche sind, dann nicht nur wegschauen und auf die Eltern schimpfen, sondern auch da mal gucken, was kann ich in meinem kleinen Rahmen machen, weil es geht, wir haben es gesagt, es geht um Bindung und jeder von uns hat vielleicht die Möglichkeit, zu einem Kind, zu einem Jugendlichen, wenn es irgendwie passt, eine Bindung aufzubauen und ein Gegengewicht zu bringen. Das im Idealfall, das Kind sagt, okay, meine Eltern, das war irgendwie alles nicht so doll, aber ich hatte da einen Nachbarn, eine Nachbarin, einen Onkel, Tante, Oma, weiß der Himmel was, die waren für mich da und ohne die wäre ich wahrscheinlich irgendwie abgedittert. Und das ist jetzt Realität. Ich habe genügend Patienten, Patientinnen, denen es Gott sei Dank so gegangen ist, dass die schlechte Kindheit, die berühmte, gehabt haben, aber dann war mindestens eine Person da, wo sie gewusst haben, die verstehen mich, die haben mich auch lieb und die haben mir letztendlich dann auch geholfen.
So,
und
die das brauchst diese, du auch.
Diese eine Person kann jeder von uns sein.
Ja. Also vielleicht ist es wichtig, nochmal zusammenzufassen, zu sagen,
genau.
Hass in sich selbst entsteht aufgrund einer tiefen seelischen Verletzung. Das kann eine Trennung sein, Verlusterfahrung. Man glaubt, man ist dieser Situation ausgeliefert. Und man glaubt, man kann sich nicht wehren. Man fühlt sich also hilflos, ohnmächtig, tief verletzt, angegriffen, provoziert.
Ja.
Und aufgrund dieser Provokation entwickle ich dieses Gegenteil.
Ja.
Ich bin ich merke, ich bin nicht depressiv und ich merke, ich ziehe mich auch nicht zurück, sondern ich merke, da gärt was. Mhm. Das merke ich bei mir selber, wenn ich Hass entwickle und wenn ich Kanäle suche, wenn ich auf jemanden losgehe. Das ist der Moment, wo ich die Notbremse ziehen muss, eigentlich, und mir Beratung oder Hilfe suche.
So.
Und versuche, eine Person zu finden, die Tilly beschrieben hat.
Das war doch so. Boah, Haufen Informationen, Leute, ne? Nützt nichts. Ist das Thema wert. Ich mache noch einen ganz anderen Schlenker eben. Ich wünsche allen, die im Süden leben, dass sie, dass ihr gut durch diese fürchterliche Situation auch durchkommt, dass ihr nicht allzu schlimm jetzt da durch diese Regengüsse, durch die Fluten jetzt beeinträchtigt seid. Also ich wünsche es das einfach so. Wir hier im Norden, uns geht's gut. Na, Sonne scheint, das ist gut, aber wir sehen es natürlich auch. Wir sehen es in den Nachrichten. Also na, wir denken an euch. Echt. Schreibt uns auch gerne mal, wie es euch geht.
Mhm. Ja.
So, Schatzi, Pfanzbrötchen ist alle, ne?
Alle. Schon lange.
Okay, dann müssen wir uns heute nicht. Eins reicht. Oh.
Also, wir hoffen jedenfalls, dass wir mit unserer Sendung heute so ein bisschen aufklären konnten, was diese ganzen Menschen da nur im Moment so umtreibt, die da so komische Dinge tun und womit wir nichts anfangen können eigentlich. Oder beziehungsweise es überhaupt nicht unterstützen, gegen jegliche Gewalt vorgehen.
So ist es. Ich schließe die Sendung mit einem ganz psychologischen Satz. Lass dich nicht verarschen. So.
Ne? In dem Sinne. Ihr Lieben, habt eine wunderschöne Woche. Und wir sehen uns dann wieder, wir hören uns wieder ganz nächste Woche, wenn es heißt
Psychologen beim Frühstück.
Bis dann. Tschüss.